Herzlich willkommen zu The Voice of Frankfurt, dem All-in-Capitals-Podcast. Wir sind Carsten Werle
und Markus Sander.
Und wir freuen uns heute sehr über unseren Gast, Dr. Katharina Stüber, Expertin für Aktien- und Kapitalmarktrecht und Partnerin bei der internationalen Anwaltskanzlei Baker McKenzie. Bevor Katharina vor gut einem Jahr zu Baker McKenzie kam, war sie rund eine Dekade bei einer Magic Circle Kanzlei tätig, davor bei der Anwaltskanzlei Müller, Korn, Blum, Teichmann. Herzlich willkommen, liebe Katharina, zu unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dich heute hier zu haben und Neues von der BaFin zu hören und sicherlich auch all die wichtigen und manchmal auch kritischen Themen, die es beim Thema ad hoc zu beachten gilt.
Ja, vielen Dank, dass ich euch dazu ein bisschen was erzählen kann. Und wie immer, wir arbeiten mit Angst. Also zu Anfang gibt es gleich ganz schlechte Nachrichten und dann gucken wir, wie wir die Angst wieder ein bisschen nehmen können, auch beim Thema ad hoc.
Ja, du bist eine gefragte Sprecherin auf Konferenzen und hast ganz unbestritten das Talent, komplexe und auf den ersten Blick auch sehr trockene Themen anschaulich zu vermitteln. Der Titel deiner jüngsten Vorträge lautete, wenn es doch einmal schief gehen sollte und dann Unterüberschrift Bußgelder der BaFin bei Verstößen gegen Reportingpflichten in der Praxis. Vielleicht magst du uns einmal kurz abholen, Katharina, wie relevant das Thema BaFin-Strafen für deutsche Aktiengesellschaften ist und über wie viele Fälle im Jahr reden wir hier eigentlich?
Wenn ich zu diesem Vortragsthema da noch was sagen darf, ich war ja total verblüfft. Die Idee kam nicht von mir. Ich bin angesprochen worden, ob ich dazu mal was sagen könnte. Und da habe ich nur gedacht, boah, das sind aber sehr spezielle Leute, die sich zu Bußgeldern von der BaFin was anhören wollen. Auch daran sieht man, glaube ich, schon, das ist echt relevant. Das ist natürlich dann so eine qualitative Entscheidung, wenn wir uns angucken, einfach mal ja, Fakten, Fakten, Fakten. Die Zahlen helfen ja auch. Die BaFin veröffentlicht eine eigene Statistik im sogenannten Jahresbericht. Und der letzte, der vorliegt, da sieht man daraus, dass sogenannte Bußgeldverfahren anhängig sind, und zwar 332 im Jahr 2021. Das ist im Moment noch die neueste Zahl, neuere haben wir noch nicht. Und wenn man das jetzt einmal in Relation setzt zu den circa 450 Emittenten am organisierten Markt in Deutschland, dann hat man auch schon nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich zahlenmäßig eine ziemliche Relevanz in dem Thema.
Wir haben uns zum Start von All in Capitals auf, natürlich wie man das so macht, auf sehr viele Verteiler setzen lassen, unter anderem auf den Verteiler der BaFin, um über mögliche Vorfälle am Kapitalmarkt gut informiert zu sein. Rückblickend muss ich sagen, bin ich ziemlich überrascht, dass ich von relativ wenigen Absendern so viel Post und E-Mails bekomme wie von der BaFin. Da kommen nämlich in der Regel mehrere E-Mails am Tag zu diesen Themenkomplexen, über die wir hier reden. Ist das aus deiner Sicht Spiegel einer in irgendeiner Weise veränderten, verschärften Regulierungspraxis? Stichwort Naming und Shaming, was dann häufig fällt. Ersetzt dieses Naming und Shaming möglicherweise Bußgelder als Sanktionsmechanismus? Oder vielleicht kannst du für uns als Nichtjuristen das Thema mal ein bisschen beleuchten.
Also erstmal natürlich alles richtig gemacht, sich auf den BaFin-Verteiler setzen lassen. Kann ich auch insgesamt nur empfehlen. Führt natürlich manchmal zu schlechter Laune, weil wer will schon regelmäßig, fast täglich hören, dass wieder ein Bußgeld verhängt wurde, im Zweifel ja für die Kollegen. Andererseits, dann hat es wenigstens die Kollegen erwischt und hoffentlich nicht einen selbst. Das beruhigt dann gleichzeitig wieder ein bisschen, aber es zeigt auch, ganz genauso wie du sagst, das sind schon verdammt viele Meldungen, die da kommen. Und so ein bisschen in der historischen Entwicklung, warum ist es so oder warum fühlt sich das so an, dass das mehr sind? Also erstmal, es gibt kein Entweder-Oder, nicht Naming, Shaming oder Bußgeld. Die BaFin ist verpflichtet, bei jedem Bußgeld Naming und Shaming zu machen. Man will also mit der Doppelkeule oder, um jemanden anders zu zitieren, mit dem Doppelwumms hier vorgehen. Es soll mit allen Mitteln verhindert werden, dass am Kapitalmarkt schwarze Schafe sind. Und die Prangerwirkung, die ist hier auch aus Europa unbedingt gewollt, ist erst seit ein paar Jahren in Kraft. Und wenn man dann bedenkt, wie viel Zeit die BaFin eben braucht, um entweder ein Verfahren einzuleiten, das kann schon mehrere Jahre dauern, dann das Verfahren zu bearbeiten und abzuschließen mit einem Bußgeld, dann sieht man eben, wie viel Zeit ins Land geht und dass wir gefühlt jetzt mehr von diesen Naming- und Shaming-Mitteilungen sehen, als eben noch zum Beispiel vor 3-4 Jahren, obwohl es da diese gesetzliche Regelung auch schon gab. Das ist eben dieser Backlog, den wir haben, wo wir dann immer eben sehen, das kommt erst alles viel, viel später dann auch an die Öffentlichkeit.
Aus deiner Präsentation zur Bußgeldpraxis, die wir ja gerade schon angesprochen hatten, haben wir mitgenommen, dass die Höhe der Bußgelder gerade bei Verfehlungen in Sachen Ad-hoc-Publizität erheblich sein kann. Vielleicht spielen wir hier mal einen Fall mal beispielhaft durch. Beispiel: Ein Unternehmen hat mit der jüngsten Berichterstattung zum Geschäftsjahr den Ausblick für das neue Jahr veröffentlicht. Das Wirtschaftsumfeld ist unsicher und die internen Planzahlen können sich leicht nach oben oder nach unten und auch sehr schnell nach oben und unten verändern. Auf welche Kennzahlen und auf welche Vergleichszahlen muss ich denn als Unternehmensverantwortlicher schauen, um eine mögliche Ad-hoc-Pflicht festzustellen?
Wenn ich die Frage als Anwältin bekomme, gucke ich da natürlich auch erstmal juristisch drauf. Und Ad-hoc-Pflicht ist bei aller Liebe aber eben nun mal eine Rechtspflicht. Deswegen ist die auch juristisch zu behandeln. Also der normale Jurist würde erstmal sagen, wir brauchen erhebliches Kursbeeinflussungspotenzial in diesen Zahlen, die du in deinem Beispiel da gerade skizziert hast. Aber das ist natürlich nur der allererste Einstieg. Damit geht's los. Dann müssen wir uns genau angucken, für welche Kennzahlen ist das denn überhaupt denkbar in dem ganz konkreten Unternehmen. Also insbesondere, für welche Kennzahlen gibt das Unternehmen eigentlich selbst eine Prognose raus? Das ist in aller Regel, sind das ja nicht viele. Vielleicht irgendwas so zwischen 3 und 6, 7, häufig sind es 4, 5 Kennzahlen. Mehr ist es nicht. Dann haben wir dieses mal ganz abstrakte schon ziemlich runtergedampft auf diese Anzahl. Aber auch da geht es jetzt erstmal noch so richtig los mit der Analyse. Ja, das ist noch nicht Stopp, sondern wir wissen jetzt einfach nur schon mal in dem Schritt ganz konkret im Unternehmen, welche Kennzahlen sind für dieses Unternehmen wichtig. Und jetzt kommt es ganz klar darauf an, wo sind wir eigentlich? Ja, wir müssen zwei Sachen immer wieder auch im Kopf nochmal trennen bei der Überprüfung der Ad-hoc-Pflicht. Ist das, was sich gerade entwickelt in deinem Beispiel im Unternehmen, relevant in Bezug auf eine Abweichung von der eigenen Prognose? Oder sind die Ist-Zahlen so entscheidend, dass sie selbst relevant sind?
Und wenn es um die Ist-Zahlen geht, dann reden wir doch auch über diese Dreischrittprüfung. Ist richtig, ne?
Ganz genau. Die BaFin hat das ausgerufen, dass es da immer eine Dreischrittprüfung gibt. Drei Schritte heißt, wir kommen immer nur auf den nächsten Schritt, die nächste Ebene, wenn es auf der vorstehenden Ebene keine Benchmark gibt. Was ist das? Erstens eigene Prognose, zweitens Markterwartung, drittens Vorjahreszahlen.
Und Thema nochmal Kursbeeinflussungspotenzial. Da, jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Da gibt es ja diese, oder gibt es so eine 5%-Regel, die ist, glaube ich, mehr oder weniger so eine Art Mythos, den gibt es, glaube ich, gar nicht, oder? Wie ist das?
Das ist wie Yeti. Irgendwie glauben alle, es gibt ihn, auch wenn keiner gesehen hat. Ja? Die BaFin sagt ganz klar, es gibt keine allgemeingültige Schwelle für eine Ad-Hoc-Pflicht. Und das ist etwas, ich werde immer wieder danach gefragt, das ist in allen Köpfen drin, aber man sollte sich niemals, wirklich niemals, auf allgemeine Schwellen da zurückziehen. Und jetzt sind wir doch auch mal ganz ehrlich. Also wenn wir sagen würden, es ist immer nur Ad-Hoc-pflichtig, wenn die Abweichung 5% ist, dann würde ich immer schon fragen, 5% von was eigentlich? Und dann ist es immer eine Prognoseentscheidung. Ja? Also ändert sich der Kurs aufgrund dieser Information um 5%? Und sagt ihr mir jetzt dann wirklich, nee, es sind nicht 5%, es sind nur 4,9. Und das will mir dann irgendwie jemand erklären, dass es deswegen darauf ankommt. Also man sieht schon, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen guckt, die BaFin hat da schon recht, dass man nicht einfach nur mit so einer Aussage, es ist nicht 5%, da argumentieren kann. Wir müssen viel mehr und viel tiefer gucken. Also bitte keine Verweise auf 5%-Schwellen.
Und vielleicht noch eine weitere Frage. Ich will nicht zu tief bohren, aber ich glaube, das ist schon interessant auch für Unternehmen. Stichwort Markterwartung. Was ist denn eigentlich am Ende des Tages die Markterwartung? Weil hier kann ich ja einen Konsensus einholen. Ist der dann relevant oder ist Bloomberg oder FactSet relevant? Hier kann es ja dazu kommen, dass beispielsweise Schätzungen von Analysten enthalten sind, die ein halbes, dreiviertel Jahr alt sind, sind die dann noch dem Konsensus hinzuzurechnen? Wie geht man damit um?
Wir haben hier von der BaFin eine ganz gute Guidance bekommen. Das hat immer Vor- und Nachteile. Bevor es die gab, hatten wir vielleicht mehr Argumentationsspielraum. Jetzt wissen wir ziemlich klar von der BaFin, was sie als Markterwartung bewertet. Und das ist immer der Konsensus. Und zwar in keinster Weise ein bereinigter oder wie auch immer angepasster Konsensus, sondern der Konsensus, so wie er eben ermittelt wird, mit allen Vor- und Nachteilen. Und du hast einen gerade angesprochen, nämlich, dass ein Konsensus manchmal eben auch tatsächlich schon relativ alt ist oder zumindest in diesen Konsensus relativ alte Analystenschätzungen einfließen, die vielleicht schon gar nicht mehr aktuelle Marktentwicklungen reflektieren. Wir haben das in letzter Zeit ganz oft gesehen. Wenn ihr mal zurückdenkt an Corona, wie stark sich da was geändert hat. Mit dem Ukraine-Krieg haben wir das sofort wieder gesehen. Die Welt dreht sich so schnell, dass manchmal Analystenschätzungen, die 2-3 Monate alt sind, gefühlt irgendwie schon gar nicht mehr passen. Und nichtsdestotrotz ist es nicht gestattet, einzelne Schätzungen aus der Konsensusberechnung herauszunehmen, sondern wir müssen den so nehmen, wie er ist, sagt die BaFin.
Das heißt, wenn ich als IR-Verantwortlicher sicher gehen will, dass da keine alten Schätzungen dabei sind, dann muss ich relativ häufig einen Konsensus aktuell erheben, wäre ja die Konsequenz, und kann das entsprechend entweder selber im Vorfeld beispielsweise der Quartalsberichterstattung machen oder über einen Dienstleister.
Ganz genau. Bin ich absolut bei dir, ja, dass das enorm hilft, einen möglichst aktuellen Konsensus zu haben, da dicht an den Analysten auch dran zu sein, denen auch wirklich das Unternehmen zu erklären, wo aktuelle Entwicklungen sind, und da versuchen, eine entsprechend aktuelle und natürlich möglichst breite Schätzung hinzubekommen. Auch das ganz klar ein Thema und eine Schwierigkeit für kleine Emittenten, die von nur wenigen Analysten gecovert werden und die vielleicht auch nicht so oft aktualisiert werden.
Es wird ja, glaube ich, schon sehr deutlich in dem, was du schilderst, dass es bei Ad-Hoc-Pflicht, Katharina, nicht immer ein klares Schwarz und ein klares Weiß gibt, sogar in den wenigsten Fällen, sondern ganz viele Grautöne und Grauabstufungen dazwischen. Jetzt wissen wir alle aus der Praxis, dass viele IR-Verantwortliche aus gutem Grund interessiert sind, friktionsarm zu kommunizieren, die Anzahl der Ad-Hocs irgendwo in Grenzen zu halten. Gibt es denn irgendwelche wirklich empfehlenswerten, sinnvollen Schritte und Stellschrauben, auf die man mal achten kann, um diesem Ideal näher zu kommen?
Ja, also häufig ist es ja nicht ganz abwegig, warum auch ihr alle sagen, das sei gar nicht ad-hoc-pflichtig. Ja, diese Überlegungen, die da dahinter stehen, das sind ja häufig gute Sachargumente, an die sich nur möglicherweise nach ein paar Jahren keiner mehr im Einzelnen erinnert. Vor dem Hintergrund kann man eine gute Dokumentation wirklich nur empfehlen, weil eben möglicherweise auch mit Personalwechsel, dann weiß man schon gar nicht mehr, wer es damals war, wenn die BaFin nach 2,5 Jahren kommt, sich da immer noch mal dran entlanghangeln kann und sich den Sachverhalt auch wieder zurechtlegen kann. Der wichtige Punkt dabei ist aber, dass die Dokumentation gut ist und man sich nicht um Kopf und Kragen schreibt. Und das machen manche natürlich gar nicht bewusst, sondern sie denken, sie schreiben die richtigen Dinge auf. Aber wenn das ein Dritter liest, kommt einfach eine ganz andere Bedeutung teilweise in die Formulierung mit rein. Da hilft einfach ein Vier-Augen-Prinzip, und klar, manchmal eben auch der Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin.
Gibt es Buzzwords, die dir da besonders auffallen?
Das ist zum Beispiel, was wir eben diskutiert haben, dieses Stichwort Schwelle. Es würde ja nicht die notwendige 5% Schwelle überschreiten. Gar nicht gut, das nehmen wir da nicht mit rein. Wir können die Argumente für die geringe Bedeutung mit aufnehmen. Aber wir sollten es nicht pauschal einfach nur darauf beschränken, das hätte keine 5% Kursauswirkung, weil wer weiß das denn schon? Das sind Dinge, ja, genauso wie auch Aussagen mit, wir haben zwar diese Kennzahlen geguided, aber eigentlich sind die unbedeutend. Höre ich auch manchmal und frage mich dann, welche Relevanz hatte dann ursprünglich mal die Prognose? Man sieht immer, man muss halt in sich konsistent bleiben. Das ist, glaube ich, sehr, sehr entscheidend. Und im Zweifel eben nicht einfach nur sich vertagen und sagen, wir wollen aber nicht Freitagabend veröffentlichen, sondern lieber morgen, Montagmorgen vor Börsenanfang.
Katharina, wie wichtig ist denn der Ad-hoc-Prozess aus deiner Sicht? Gibt es so etwas wie einen idealen Prozess? Und wer sitzt am besten im Ad-hoc-Gremium und wer besser nicht? In unserem Beispiel einer möglichen Gewinnwarnung braucht man vielleicht die Controlling-Leitung bei M&A-Transaktionen, aber vielleicht besser nicht.
Also wenn ich mir als Anwältin eine ideale Welt malen kann, dann habe ich zumindest schon mal die Vorstellung, es gibt überhaupt einen Prozess. Es gibt etwas, wo man sich strukturiert überlegt hat, wer ist eigentlich Wissensträger und Entscheidungsträger auch mit. Und dann ist es extrem hilfreich, sowas wie ein Ad-hoc-Komitee zu haben. Und es gibt bestimmte Personen, die eigentlich immer sinnvoll sind, dass die mit dabei sind. Und es wundert euch jetzt nicht, wenn ich als Rechtsanwältin sage, also Legal sollte immer mit dabei sein. Mag jetzt irgendwie so ein bisschen biased sein, aber so ist es ja, genauso wie auch IR immer mit dabei sein sollte. Und ab dann kommt es natürlich klar, in deinem Beispiel, wenn wir über Geschäftszahlen ad hoc sprechen, hilft uns wahrscheinlich Head of M&A nicht so wahnsinnig viel. Manchmal ist es so, dass die trotzdem ein gutes Gespür, einfach weil sie zum Beispiel lange im Unternehmen sind, schon haben. Und dann ist auch so eine Kollegin, ein Kollege hilfreich.
Jetzt kann man ein super Gremium aufsetzen, man kann die Prozesse einüben und am Ende kommt es ja dann doch immer anders, als man eigentlich geplant und erwartet hat. Wir haben auf einmal eine mögliche Insider-Information und der CEO ist gerade in den Flieger nach Japan gestiegen, ist selber Mitglied des Ad-Hoc-Komitees, natürlich das Ranghöchste. Wie gehe ich denn als Unternehmen in einem solchen Fall vor? Ich vermute, die BaFin wird jetzt den 12-Stunden-Flug nicht als aufschiebenden Tatbestand werten.
Korrekt. Schlicht und einfach so ist es. Das ist leider kein Argument, auch wenn wir das alle in der Praxis schon mal erlebt haben, dass die relevanten Personen plötzlich nicht verfügbar sind. Aus meiner Sicht sind viele Situationen vorhersehbar und vermeidbar. In aller Regel fliegt die CEO nicht völlig ungeplant mal eben interkontinental 12 Stunden irgendwo hin. Auch das weiß man. Und wenn man dann den Prozess kennt, um den es geht, die wenigsten Ad-Hoc-Mitteilungen fallen vom Himmel, dann kann man diese Dinge auch versuchen, miteinander zu vereinbaren. Und wenn es nur ist, dass es Stellvertretungsregelungen gibt, ja, dann ist eben nicht die CEO in dem Fall Mitglied im Ad-Hoc-Komitee, sondern es wird von vornherein schon geregelt, Projekt ist bekannt, Entscheidung trifft CFO. Und schon habe ich Situationen vermieden, wo sich eben die Fachabteilungen irgendwann unwohl fühlen und sagen, das kann ich hier nicht entscheiden, ich brauche jemanden. Wenn ich das vorher geregelt habe und mir vorher Gedanken gemacht habe, ihr seht, bei mir ist immer Stichwort Vorbereitung, Prozessgestaltung, das nimmt Druck und Stress aus jeder Situation und hilft enorm.
Nehmen wir mal an, die BaFin macht einen Verstoß gegen die Ad-Hoc-Pflicht bei einem Unternehmen aus, weil sie beispielsweise eine Ad-Hoc-Meldung wegen der neuen Planzahlen erwartet hätte, die das Unternehmen wiederum für nicht notwendig gehalten hat. Wie erfahre ich als Unternehmen davon und habe ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch eine Chance, straffrei oder mit möglichst wenig Schramm aus dieser ganzen Sache herauszukommen?
Tja, was erwartest du? Ne? Die Rechtsanwältin sagt, das kommt drauf an. Und es kommt natürlich tatsächlich drauf an. Also wer Vogelstrauß gemacht hat und gesagt hat, ich beschäftige mich mit dem Thema nicht und aus prinzipiellen Erwägungen, ich veröffentliche niemals eine ad hoc, da werde wahrscheinlich auch ich als Anwältin die Welt nicht mehr retten können im Nachgang. Aber viele Dinge kann man selbst auch im Nachgang einer entweder erfolgten Veröffentlichung oder eben auch unterlassenen Ad-Hoc-Mitteilung mindestens besser machen und eben von den Konsequenzen mindern. Für die Bußgeldbemessung, so nennen wir das, kommt es nach der Rechtsprechung auch auf Dinge an, die man später, also wenn das Kind mal im Brunnen war, getan hat. Alles, was dann noch als Compliance-Maßnahmen ergriffen wird, kann helfen, um eben auch gegenüber der BaFin, die tatsächlich ja häufig erst sehr spät kommt, dann begründen zu können, warum das Bußgeld entweder im ersten Fall eines Verstoßes vielleicht gar nicht ausgesprochen werden muss, weil eben eine Ermahnung genügt oder zumindest ein etwas kleineres Bußgeld nur in Betracht kommt.
Also das Kind ist im Brunnen, aber man kann es ein Stück weit wieder rausziehen sozusagen.
Manche Kinder lernen schwimmen.
Also spätestens, wenn die Post von der BaFin kommt, werden, denke ich, ganz viele Unternehmen externe Experten, Expertinnen wie dich zu Rate ziehen. Objektiv betrachtet ist es dann natürlich schon reichlich spät. Gibt es denn aus deiner Sicht den idealen Zeitpunkt, wo ein Unternehmen, ein IR-Verantwortlicher externe rechtliche Expertise hinzuziehen sollte? Und gibt es vielleicht auch Fälle, wo du sagst, das ist jetzt eher Business as usual, es gibt einen eingesprungenen Prozess, das kann auch von alleine laufen?
Ja, das gibt's schon. Also idealerweise setzt man ein Compliance-Management-System auf und holt sich dazu tatsächlich schon mal einen Rat. Das hört sich dann jetzt sehr nach, ja, und da sollen jetzt wieder früh die Anwälte mit ins Spiel kommen an. Aber man kann das wirklich als Investition in die Vermeidung von Bußgeldern sehen. Wenn wir ein gutes Compliance-Management haben, werden erstens die Nerven geschont im konkreten Projekt, zweitens tatsächlich auch Fehler vermieden und notfalls eben gute Gründe schon dafür dokumentiert, dass man ja eigentlich als Unternehmen alles getan hat. Das heißt, schon in dieser ganz vorbeugenden, prophylaktischen Phase hilft es enorm und man glaubt gar nicht, was man damit alles tatsächlich auch am Ende für Bußgelder vermeiden kann. Das heißt, da ja, wenn der Prozess dann aufgesetzt ist, ist es im Business-as-usual-Prozess im eingespielten Unternehmen auch nicht in jeder Situation noch erforderlich. Ja, also im Laufe der Zeit wird sich jedes Unternehmen bestimmte Kriterien auch zurechtlegen und hat auch eine Erfahrung, wie hat denn mein Kurs auf bestimmte Ereignisse reagiert und hat selber Erfahrung und Expertise. Dann ist es nicht mehr nötig, dass man in jeder Situation drauf guckt. Aber es gibt natürlich auch immer wieder irgendwie Besonderheiten und da hilft auch der Blick von außen nochmal drauf. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass entweder IR oder die Rechtskollegen in-house nochmal eine Art, nennen wir es Meinungsverstärker, von außen brauchen für ihre Sicht, um die auch im Unternehmen durchzusetzen. Und dann können wir eben auch als externe Anwälte nochmal sagen, also um hier rechtssicher vorzugehen, würden wir ganz klar empfehlen, dieses oder jenes zu tun. Und das hilft dann auch, um im Unternehmen eine gewisse Marschrichtung vorzugeben.
Gibt es Themenfelder, wo dich Unternehmen besonders häufig zu Rate ziehen? Bereiche, wo man unbedingt an dich und an Baker McKenzie denken sollte? Magst du hier vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Klar, mache ich gerne. Das sind eben, in gewisser Weise ist das naturgemäß verbunden mit diesem Konzept von Ad-Hoc-Publizität. Das sind immer die wichtigen Themen fürs Unternehmen. Ja, dann, wenn es von besonderer Bedeutung oder kurserheblich wird. Letztlich ist besondere Bedeutung schon fast gleichbedeutend mit kurserheblich. Und was sind diese ganz wesentlichen Aspekte für die Unternehmen? Natürlich die ganzen M&A-Prozesse, die großen Unternehmenskäufe, öffentliche Übernahmen, Riesenthema, wo wir eben natürlich ganz früh einfach auch schon mit eingebunden sind. Auch Kapitalmaßnahmen, Aktienrückkaufprogramme, da sind ganz viele Dinge, die auch zusammenkommen. Da kommt dieses Thema Aktienrecht, was brauche ich eigentlich, vom Hauptversammlungsbeschluss hin zur dann Veröffentlichung von einzelnen tatsächlich erfolgten Geschäften. Da ist die Bandbreite riesengroß und natürlich hilft es da eben, wenn man frühzeitig mit dabei ist, genauso wie auch bei dem Thema Vorstandswechsel, wo es dann enge Zusammenarbeit bei mir mit meinen arbeitsrechtlichen Kollegen gibt und wo dieses Hand in Hand, das nahtlos, das ist das Entscheidende eigentlich bei Ad-Hoc-Publizität, möglichst keine Informationsverluste, sondern eine gute, enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei den ganz wesentlichen Projekten für das Unternehmen.
Du betreust ja eine ganze Bandbreite von Unternehmen, sehr große Unternehmen, sehr kleine Unternehmen, die häufig ganz unterschiedliche Inhouse-Ressourcen haben, die vielleicht auch zum Teil am geregelten, zum Teil auch im Scale-Segment gelistet sind, wo es dann auch andere Anforderungen gibt. Sind damit verbunden auch die rechtlichen Risiken für diese kleineren Unternehmen geringer oder wie sieht da dein Blick auf diese Größenklasse von Unternehmen aus?
Das wäre so schön, wenn ich den kleinen Mandanten, den kleinen Unternehmen jetzt hier die gute Nachricht geben könnte, für euch wird es doch alles gar nicht so schlimm. Das ist in der Tat ein ein wirklich großes Problem, dass natürlich ein DAX 40 ganz andere Ressourcen hat, um Projekte vorzubereiten, zu staffen, mit zu monitoren, was intern passiert, als möglicherweise der Rechtsabteilungsleiter im Small Cap, der dann sagt, ich bin hier die One-Man-Show, ich muss alles machen von Umweltrecht bis Arbeitsrecht. Ach so, und dann gibt es da auch noch Insiderrecht. Ja, wie soll so jemand all diese Themen komplett mit erfassen und auch richtig managen für das Unternehmen? Das ist einfach unfassbar herausfordernd, das ist so. Die Bußgelder treffen potenziell alle Unternehmen. Und natürlich gibt es dann jetzt hier auch noch einen Wettbewerbsnachteil. Wer größer ist, mehr Ressourcen hat, kann sich darauf mehr konzentrieren. Fairerweise kann man jetzt sagen, naja, die Bußgelder, die werden auch größenabhängig verhängt. Also für einen DAX 40er wird wahrscheinlich das Bußgeld deutlich höher ausfallen als für einen Midcap. Ja, aber dafür ist der Midcap halt auch nicht so groß. Also ein Bußgeld in Höhe von 500.000 Euro ist möglicherweise für den einen. Wir sind hier in Frankfurt und wir denken immer noch an die kleinen Beträge, die hier auch mal als, wie hat man gesagt, jetzt komme ich gerade nicht drauf, als Peanuts, ne, bezeichnet wurden. Für andere ist das natürlich eine Größenordnung, die ein echtes Problem ausweist. Und gerade hier im Kapitalmarktrecht, aber auch ähnlich im Aktienrecht, es gibt so wahnsinnig viele Entwicklungen. Eigentlich passiert jeden Monat irgendetwas, das sich entweder an der Gesetzeslage, an der Auffassung der europäischen Behörde, der ESMA, oder auch von Seiten der BaFin etwas ändert. Das ist unfassbar schwer, da am Ball zu bleiben. Und das eben für kleine Unternehmen ist wirklich, wirklich schwer.
Wenn wir mit unseren Kunden sprechen, mit den IR-Teams sprechen und im Austausch sind, dann suchen wir eigentlich auch immer so die Möglichkeit, ob es sogenannte Low-Hanging Fruits gibt, also Ansatzpunkte, um mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel zu bewegen. Gibt es solche Ansatzpunkte auch in dieser Thematik auch aus juristischer Sicht? Also kannst du uns so 2, 3 ultimative Tipps geben, die alle Investor Relations Teams im Auge haben sollten?
Es gibt so ein paar und die sind dann allgemeingültig und dann gibt es noch so einige, die natürlich dann echt auf den Einzelfall gehen. Ja? Aber es ist natürlich extrem hilfreich, wenn man schon mal formale Stockfehler vermeidet. Das sind solche, damit meine ich was man erkennt, dass das nicht ganz konform ist, ohne sich auch nur überhaupt mit dem Fall in der Sache beschäftigen zu müssen. Also sowas wie in der Ad-Hoc-Mitteilung sind plötzlich Zitate vom CEO. Oder gibt es immer noch den Hinweis, die Parteien haben Schweigen über die Höhe des Kaufpreises vereinbart. All das ist nicht gestattet, genauso wie sonstige Werbung. Der Hinweis auf die Weltmarktführerschaft ist doch möglicherweise ein eher werbender Hinweis in einer Ad-Hoc-Mitteilung, wo man mal überlegen müsste, ob das wirklich dahin gehört. Das sind Kleinigkeiten, aber wenn man im Vorfeld sich dessen bewusst ist, dass es sowas gibt, ja, dass wir auch die mitteilende Person mit Angaben in die Ad-Hoc-Mitteilung aufnehmen müssen. Da hilft auch schon mal, sich eine Word-Datei zu erstellen, wo das Gerüst drin ist, wo bestimmte Angaben immer drin sind. Und wenn es dann hart auf hart kommt, füllt man noch den Inhalt, den echten ein, aber hat schon mal bestimmte Dinge oben und unten sozusagen stehen. Und wenn es nur die Kontaktdaten sind, über die man dann nicht mehr nachdenken muss.
Ich glaube, wir merken das hier in unserem Gespräch und so kennen wir dich auch. Du brennst für das Thema Kapitalmarktrecht. Was war denn der Weg, den du in deine heutige Funktion genommen hast? War das Thema Jura, Rechtsberatung immer schon das, was du machen wolltest? Wo kommt die Affinität zum Kapitalmarkt her? War die immer schon da? Hat die sich entwickelt? Vielleicht lässt du uns da ein Stück weit an deinem Werdegang teilhaben.
Das Thema finde ich heute unfassbar spannend, das kriegt ihr mit, ja? Ich brenne da wirklich dafür. Aber noch vor ein paar Jahren, als ich damals mal in die sogenannte Großkanzlei gegangen bin, wusste ich nicht mal, dass es Kapitalmarktrecht gibt. Ich bin da reingewachsen und habe natürlich eine totale Affinität zu diesem Thema Recht und Wirtschaft. selber habe ich BWL studiert, da sieht man dann irgendwie schon, wo das auch herkommt, dass ich Dinge vielleicht auch ein bisschen anders mehr anschaue als manch anderer Jurist. Und man kann eben mit diesem Bereich Kapitalmarktrecht auch unglaublich viel gestalten und kriegt die wichtigen Entwicklungen mit. Und was einfach bei aller Komplexität, die einen immer wieder fordert, manchmal auch ziemlich intensiv fordert, dann aber doch dazu bringt und sagt, ich kann hier auch wirklich die Unternehmen unterstützen und für Rechtssicherheit helfen mit dem, was ich alles gesehen habe. Und das macht es letztlich echt auch wieder, kann man das mal so sagen, total cool.
Ja, super spannendes Thema, sehr umfangreich, sehr komplex. Ja, wir haben heute wieder eine ganze Menge an wichtigen Informationen und Tipps mitgenommen, denke ich. Ich versuche es mal in ganz wenigen Stichworten zusammenzufassen, was du uns heute hier mitgeteilt hast. Also wie sollten wir oder wie sollten die Unternehmen agieren in diesem Umfeld? Zum einen nehme ich mal mit, vorausschauen, planen und vorbereiten. Stichworte dazu, Erreichbarkeit der relevanten Personen, Ad-hoc-Komitee, wie setzt sich das zusammen und auch über die Erstellung und Berechnung eines Konsensus sollten Unternehmen nachdenken. Zweiter Punkt, logisch, frühzeitig Rat einholen, ist, glaube ich, relativ klar. Der dritte Punkt, glaube ich, nicht genug zu überschätzen, eine gute Dokumentation und dabei dann auch daran denken, dass man nicht möglichst viel schreibt, sondern ich glaube, präzise die Punkte zusammenfasst und dokumentiert, die wirklich wichtig sind. Und dabei sollte man viertens niemals die Nerven verlieren, sondern immer ruhig bleiben. Ich glaube, damit haben wir so die wichtigsten Punkte im Großen und Ganzen zusammengefasst, hoffe ich. Liebe Katharina, das heutige Gespräch hat uns sehr viel Spaß gemacht und vielleicht hören wir dich hier bald wieder bei uns im Podcast. Das würde uns zumindest sehr, sehr freuen. Ja, ganz herzlichen Dank hier für deine Teilnahme.
Danke, mir hat es mit euch beiden, Carsten und Markus, auch echt Spaß gemacht. Vielen Dank.